שלום, נושא השיעור שלנו היום הוא מעוררים חיסרון בעשירייה לעזרת השם.
Guten Morgen, das Thema unseres Morgens ist, das ist Erweckung der Zehner, die Notwendigkeit, die Hilfe des Schöpfers, die Fragen kann man über Kaptive stellen, ausgewählte Fragen werden direkt gestellt. Wir erwecken in der Zehner die Notwendigkeit der Hilfe des Schöpfers. Rav sagt, seit einigen Tagen sprechen wir über eine besondere Beziehung, wenn wir unterstreichen unsere ganze Achtung dem schenken müssen, wie wir auf die Größe des Schöpfers schauen. Wir verstehen, dass es ohne dem nicht möglich ist, unserem Ziel, zu unserer Korrektur voranzustreiten. Wir haben darüber gesprochen, dass alle unsere Gebete für die Freunde, Liebe den Nächsten wie dich selbst und so weiter, das ist nur dafür da, um dadurch den Pfad zum Schöpfer zu finden. Und hier müssen wir offensichtlich uns noch prüfen, wie sehr unsere Handlungen, abgesehen davon, dass sie alle auf die Gruppe ausgerichtet sein müssen, aber durch die Gruppe müssen sie gerade zum Schöpfer kommen und zur Verschmelzung mit dem Schöpfer. Wir müssen uns vorbereiten und uns darauf unsere jede Handlung ausrichten. Lass uns lesen und schauen, wie sehr unsere großen Kabbalisten uns darauf ausrichten. Erster Abschnitt, Rabbi Menachem Mendel aus Witebsk. Das ganze Israel sind Bürger füreinander. Genauso bedeutet das, dass ihre Lichter und die Nahrung des Lebens ist mit ihm miteinander vermischt. Und tatsächlich stehen und halten wir uns fest, die Söhne Israels im Westen mit dem Gebot über den Nächsten sich selbst. Rav sagt, Söhne Israels heißen diejenigen, die ein Bestreben haben, sich direkt mit dem Schöpfer zu verbinden. Das ist genauso wie was in der Gruppe von Abraham gab, der alle zum Schöpfer gerufen hat, zu sich gerufen hat. Deswegen unser Ziel ist und die Richtung, wenn wir uns versammeln, liegt darin, dass wir in die Verbindung untereinander zur Bürgschaft gelangen können. Bürgschaft, das ist volle gegenseitige Anschluss, wenn alle Kilim, die wurden zum Bruch wie ein ganzes Glied gab, nach dem Zerbruch, haben sie zusätzlichen Egoismus bekommen und zusammen damit können sie sich verbinden. Miteinander anschließen, mit Hilfe dessen erwecken sie dieses Licht, welches es in ihnen am Anfang existierte, vor dem Zerbruch, vor dem Sündenfall. So können sie dieses Licht um 620 Mal mehr erwecken als früher. Und das bedeutet, dass sie den Schöpfer wie einen König über sich erheben, wenn sie selbst das Leuchten des Schöpfers bekommen wollen, um ihn damit Genuss zu bereiten. Und das ist eine Arbeit, die Arbeit der Söhne Israels genannt wird, direkt zum Schöpfer. Und deswegen im gegenseitigen Bürgschaft, wenn wir uns ineinander einschließen, so vergrößern wir die Lichter, die Existenz des Schöpfers in allen seinen Erscheinungsarten, als Folge dessen er auf uns einwirken kann. Und das Wichtigste, die Basis unserer Arbeit ist, es ist die Arbeit in drei Linien. Wenn wir den ganzen Unterschied zwischen uns nicht durchstreichen, sondern umgekehrt, wir klären den Unterschied, unterstreichen den Unterschied und mit Hilfe dessen verwirklichen wir die Verbindungen untereinander. Und deswegen, unsere Verbindung heißt die Verbindung in der mittleren Linie. Wenn wir das ganze Böse haben, welches sich zwischen uns enthüllt, und die ganze Güte, die sich enthüllen wird, Und wir verbinden dieses Böse und dieses Gute zusammen in so einem Widerstand, wenn eines gegen dem anderen gegenübersteht, und wir befinden uns über diesem Spalt. Aber alles ist ausgerichtet, dem Schöpfergenuss zu bereiten. Damit muss unsere Arbeit beendet werden. Und deswegen gelangen wir dazu, durch die Regel lieber den Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, im vollen gegenseitigen Einschluss ineinander. Fragen? Wenn nicht, dann lesen wir weiter. Bitte? Lesen weiter. Zweiter Abschnitt, Baal Sulam schreibt, Artikel 3 Körper im Menschen, Shamati, Artikel 36. Der Mensch muss nur über den inneren Körper denken, denn der innere Körper ist die Kleidung seiner heiligen Seele. Das heißt, man muss nur darüber nachdenken, was sich außerhalb seiner Haut befindet, außerhalb seinen Interessen, was bedeutet außerhalb des Körpers, außerhalb seiner egoistischen Nutzen und dabei nur über den Nutzen des Nächsten denkt. Und das bedeutet außerhalb der Haut, weil innerhalb des Menschen, weil außerhalb des Menschen kann es keine Verbindung mit Klipot sein. Und die ganze Verbindung mit Klipot ist nur innerhalb der Haut. Alles, was sich zum Körper bezieht, zum Egoismus. Das bedeutet, was sich zum Körper bezieht, wird sofort Klipot angesaugt. Und alles, was sich nicht auf den Körper kleidet, können die Klipot nicht erreichen. Und wenn es dem Menschen gelingt, in seinen Gedanken außerhalb der Interessen des Körpers zu befinden, dann wird er dessen würdig, was geschrieben steht. Und das ist hinter meiner Haut. Und meiner Fleisch werde ich den Schöpfer sehen. Und das, dadurch erlangt man die heilige Schina. Und ausgeschlagen bedeutet Korrektur, welche fähig ist, außerhalb der Haut des Menschen sich zu befinden. Und dann wird er dessen würdig, wer aus seiner Haut ist, wird dem Schöpfer würdig. Das heißt, der Schöpfer enthüllt sich und kleidet sich in den inneren Körper des Menschen. Das passiert nur dann, wenn der Mensch arbeitet außerhalb seines Körpers, das heißt außer jeglichen Nutzen für den Körper. Und die Sünde, die für die Arbeit Füllung bekommen wollen, innerhalb des Körpers, innerhalb der Haut, ihren Verlangen sterben und lagen nicht die Weisheit. Das heißt, bekommen kein Licht und wir erreichen dabei nichts. Und gerade die Rechtschaffenen werden der Kleidung des Lichtes in ihre Körper würdig. Rav sagt, Körper heißt Verlangen zu empfangen des Menschen, welches Mocha und so Keter Hochma Bina Saranpen Malchut besteht. Also Muskeln, Sehnen, Fleisch, Knochen, Haut des Menschen, wenn sich alle Verlangen des Menschen kleidet und wenn er sich damit beschäftigt, das bedeutet, er beschäftigt sich mit seinem Egoismus, mit seinem Verlangen zu empfangen. Und das, was er hier braucht, dass er sich zu erheben über seinen Körper, zu erheben über sein Verlangen, dass es über seinen Verlangen ist es abgedrückt. Das heißt, wenn er sich außerhalb seines Körpers befindet, und dort befinden sich all seine Gedanken außerhalb der Haut. Wenn er im Ziel zum Nächsten ist, zum Geben ist. Und wie tut er das? Natürlich mit Hilfe der höheren Kraft, die, wenn sie sich kleidet und bittet, außerhalb seines Körpers, buchstäblich seine Haut zu sein. Und dann, wenn er fremde Gedanken bekommt, die sich außerhalb von ihm befindet, wie die Basisgedanken, über die betet er, um sie zu füllen und nicht den Hisaron nicht seinen eigenen Hisaron. Und dann heißt es, dass er damit die Regel lieber den Nächsten wie dich selbst ausführt. Denn Liebe wie dich selbst ist besser als sich selbst. Das heißt, wenn er übergeht von seinem Egoismus, um seinem Egoismus zu dienen, zum Dienen des Nächsten auch, dem Nächsten, er dient nicht dem Egoismus des Nächsten, sondern er hilft ihm, dass er dem Schöpfer Genuss bereitet. Das heißt, wenn er sich vorstellt, dass der Nächste dem Schöpfer Genuss bereiten kann, mehr als er selbst. Und deswegen bittet er beim Schöpfer, dass der Schöpfer den Freund Nähe bringt an sich selbst. Und den Schöpfer und er selbst will nur beten dafür, Ursache dessen zu sein. Und das sieht er, das betrachtet er als Erfolg seiner spirituellen Arbeit. Und dann in so einer Art wird er rein vom eigenen Teilnahme, eigenen Verlangen zu empfangen. Und deswegen wird er würdig den Vollen geben. Und so jede Szene bezüglich der anderen. Und es kommt heraus, dass keiner von uns nur in irgendetwas über sich selbst sorgen kann, sonst wird er sofort, sonst schließen sich sofort in das Materielle ein. Und jeder von uns hat nur eine Arbeit: beten, Mann für die Gruppe zu erheben, beim Schöpfer zu bitten, dass er sie näher bringt, seine Freunde näher bringt. Und er selbst sorgt sich nur darum, damit es dem Schöpfer gut geht, damit es dem Freund gut geht. Nur damit säubert er sich selbst, entfernt sich von seinem Verlangen zu empfangen. Also im Wesen, ja, ich habe gesehen, so Moskau. Moskau spricht. Ich habe mehr als 20 Mal diesen Artikel gelesen und jetzt, nur jetzt bemerke ich diesen Widerstand, wo er spricht, dass der Mensch über seinen inneren Körper denken muss und dann, dass es außerhalb seiner Haut sich und das sind Gegensätze, dann ist der Koffer explodiert. Wie soll man über die Freunde nachdenken, dabei denken, dass sie mein innerer Körper sind und gleichzeitig, dass es außerhalb von mir ist. Also ich bin einfach nur verwirrt. Er sagt sehr gut, dass du diese Verwirrung enthüllt hast. Das passiert nach vielen Jahren. Ja, wie du siehst, jetzt, ich habe das nicht 20 Mal gelesen, sondern vielleicht 200 Mal, diesen Abschnitt und überhaupt den ganzen Artikel, drei Eigenschaften des Körpers in der Arbeit des Schöpfers. Aber was soll man tun? So enthüllen wir jedes Mal. Es, wenn du zu Gemara Tikkun gelangst sogar, dann, wie Baal Sulam schreibt, nicht, dass die Buchstaben der Tora sich ändern, aber du beginnst, in diesen Buchstaben eine andere Welt zu enthüllen, eine neue Welt. Aber die Texte bleiben die gleichen, nur wir sehen die Texte in einer größeren Tiefe, weil alles von den Änderungen der Menschen davon abhängt. Wir denken, dass es von unserem Verstand abhängt. Überhaupt nicht. Unser Verstand, das ist, wie es heißt, nicht der Kluge lernt. Der Verstand hilft uns, nichts in dem Spirituellen zu enthüllen, aber nur die Änderungen im Verlangen des Menschen, Änderung des Verlangen des Menschen, sie passieren entsprechend und entsprechend dem schreitet er voran und sieht mehr und mehr das innere Wesen der Natur sieht. Und wir verstehen das bereits ein wenig, fühlen es ein wenig, dass alles von einem inneren Umbruch passiert, wenn dem Menschen etwas sich enthüllt und dann mehr und mehr enthüllt er die Tiefe, die in den Büchern es gibt, in den Büchern der Kabbalah, die Tiefe bezüglich der Freund, dem Schöpfer, das hängt nicht vom Verstand, sondern nur vom Gefühl ab. Und das Gefühl hängt vollkommen dem Licht ab, welches dem Menschen scheint. Und deswegen, alle hängen vom Licht ab, welches zur Quelle zurückführt. Und das Licht, welches zur Quelle zurückführt, hängt ab, wie wir uns an das Licht wenden, von dem Gebet. Und das Gebet muss aus einigen Parametern aufgebaut sein. So sehe ich vor allem im Endeffekt vollkommen trennungslos mein ganzes Verlangen darauf ausrichtet, dass der Schöpfer davon Genuss bekommt. Um das zu tun, muss ich von mir abgetrennt sein. Ich muss darauf ausgerichtet sein, um den Freund Genuss zu bereiten. Das ist klarer als in den Schöpfer. Das fühlt man mehr, das ist mehr praktisch. Und wie kann ich Genuss bereiten, das heißt, sie aufbauen, dazu bin ich auch nicht fähig. Und dann wende ich mich an den Schöpfer, damit er das tut für sie. Das heißt, mein Gebet zum Schöpfer für die Freunde, damit als Folge dessen, dass sie sich korrigiert haben, das wird ihm Genuss bereiten. Im Endeffekt ist es das ganze Gebet. Und wenn darin gibt es natürlich viele Details. Und jetzt, was sich außerhalb des Menschen und im Inneren des Menschen befindet, das ist das, wenn die Gruppe sich außerhalb von mir befindet und mein Egoismus befindet sich innerhalb von mir. Und wenn ich meine Achtung auf die Gruppe übertrage, in totalen Art, wenn ich vollkommen alle Verlangen, alle Gedanken, alle Bestreben, vollkommen bin ich gänzlich darauf ausgerichtet, um die Gruppe zur Verschmelzung mit dem Schöpfer zu bringen. Ich erwecke die Freunde, wie das möglich ist im Materiellen, und ich erwecke auch den Schöpfer, wie das möglich ist in der Erhebung des Manns. Und ich möchte, dass der Schöpfer sich um sie sorgt und sie erhebt zur vollen Verschmelzung mit ihm. Und ich, für mich selbst, möchte mich nicht darin befinden, buchstäblich in nichts, außer der Ursache dessen zu sein. Und diese Ursache verschwindet auch, damit ich kein Empfangen im Gegenzug habe. Das ist auch funktioniert. Ja, Moskau. Moskau fragt, dieser innere Zerbruch zwischen dem, wie ich innerlich meine Freunde empfinde und wie ich sie physisch empfinde, das sind zwei große Unterschiede. Meine innere Beziehung zum Freund und wie ich ihn sehe. Rav sagt, ich weiß nicht, was es bedeutet, sie physisch anzunehmen. Was bedeutet physisch? Wenn ich einen Kontakt mit dem Körper, mit dem Charakter des Menschen habe, mit all diesen Sachen, ich beziehe mich dazu, wie zu allen Menschen in der Welt, auf der Straße. Wenn ich mit ihnen verbunden bin in der Verbreitung, damit das unser Platz sich dort befindet, und darin tatsächlich können wir uns in verschiedenen Formen gegenseitigen Beziehungen befinden. Wie gewöhnlich auf der Arbeit. Wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber wenn wir über die Freunde sprechen, Freund, das ist etwas anderes. Freund, das ist meine Seele, welche sich außerhalb meines Körpers befindet, außerhalb meines Egoismus befindet. Wenn ich sie auf so eine Art und Weise zu Schöpfer bringen möchte, und es kommt heraus, dass diese ganze Gruppe, das ist meine Seele, und sie erhebe ich zum Schöpfer. Nur gibt es hier seine Art ein Problem, wenn ich über sie nachdenken kann, wie über eigenen Nutzen. Und das heißt, es gibt hier etwas, womit man arbeiten kann. Das, was der Verstand nicht tut, macht die Zeit, wir machen weiter, wir richten uns aus auf das Ziel, irgendwie zumindest, und das wird dann alles in Ordnung gebracht. Es ist nicht möglich, an einem Platz alles aufzubauen. Du siehst, wie viele Abschnitte und Ratschläge wir haben, wenn im Endeffekt als Folge dessen der Mensch eine Richtung, die richtige Ausrichtung bekommt. Wir lesen weiter. Dritter Abschnitt, das ist eine Schrift von Baal Sulam. Ein Einzelner darf sich nicht von der Gesellschaft trennen und für sich beten. auch wenn er damit dem Schöpfer Genuss bereitet. Und er darf nur für die ganze Gesellschaft bittet. Und wenn er sich von der Gesellschaft trennt, dann bittet er für sich selbst und baut er nicht auf, sondern umgekehrt zerstört seine Seele, wie geschrieben steht, über den Stolzen. Denn man kann sich keinen vorstellen, der aus der Gesellschaft heraustritt, außer die Kleidung des Stolzes. Und wehe ihm, denn das bringt ihn zur Zerstörung seiner Seele. Und genauso auch in der Zeit der spirituellen Arbeit. Wenn der Mensch alleine betet für seine Mängel, dann geht er raus aus der Gesellschaft und zerstört dabei seine Seele. Und keiner wird aus den Söhnen von Israel erweckt, alles alleine für sich selbst zu bitten, denn keiner wird von ihnen so einen Mangel spüren, weil keiner von ihnen sich getrennt spüren wird. Und das ist ihre Kraft, um aus Ägypten mit starken Hand herauszugehen. Und ganz Israel muss sich alle Gebete ansammeln und sich an die Wurzel des Israels anhaften. Rav sagt, was ist das Austritt aus Ägypten? Austritt aus dem Empfang zu empfangen, wenn jeder den anderen annimmt, als ein Mittel, als ein Instrument. Und in so einer Art gehen sie heraus aus Ägypten, aus dem Verlangen zu empfangen. Sonst ist es nicht möglich. Und deswegen, was wie er sagt, ein Einzelner ist es verboten, aus Ägypten herauszutreten, auch wenn er sogar damit dem Schöpfer Genuss bereitet. Wir haben das nicht nur einmal gelesen. Und das ist tatsächlich sehr direkte und klare Worte. Man muss für die ganze Gesellschaft beten. Denjenige, der sich von der Gesellschaft trennt und für sich selbst bittet, wenn er selbst der Gebende sein will, wenn er vollkommen außerhalb seines Egoismus sein will, dabei baut er nicht auf, sondern umgekehrt zerstört seine Seele. Und es heißt, jeder Stolze, wenn er über sich selbst nachdenkt, das ist bereits Stolz. Es gibt keine Wahl. Wir müssen gegenseitige Handlungen ausführen, von oben bitten, über die Möglichkeit, über den Nächsten zu bitten und sich bei den Nächsten sorgen und verstehen, dass der Nächste im Wesen unserer Seele ist. Und nur in so einer Art können wir uns erheben über dem Empfangen für sich selbst. Und alle Erweckungen, die zu uns kommen, von uns zum Schöpfer, wenn ich spüre, dass ich mich erwecke zum Schöpfer, diese Erweckung ist nur für die Arbeit. Wenn ich diese Erweckung jetzt brauche und ich muss diese Erweckung jetzt ändern, nicht ich direkt zum Schöpfer, sondern ich zur Gruppe, und dann die Gruppe zum Schöpfer damit anzustoßen und mit der Gruppe dann an den Schöpfer bitten, für sie zu bitten, wenn zwischen mir und dem Schöpfer immer die Gruppe existieren muss. Und dann in so einer Art kann ich rein sein vom eigenen Egoismus. Nur dann, wenn der Nächste, wenn die Gesellschaft sich zwischen uns befindet. Und von hier aus sehen wir die Notwendigkeit des Zerbruch der Kelim, ja? Was ist die Notwendigkeit vom Zerbruch der Kelim? Damit der Mensch für den Nächsten bitten kann und damit sich retten kann von der individuellen Teilnahme. Sonst wird es keine Möglichkeit geben, voranzuschreiten, wie bei Adam Arishon vor dem Zerbruch des Winkel gab. Er hatte das Knie des Gebens sehr verschrocken, weil er beschnitten geboren wurde, ohne die Kelim des Empfangens. So würde er auch darin verbleiben. Aber wenn er nach den Kelim des Empfangens bitten würde, die Kelim des Empfangens befinden sich in seinem Guf und seinem Parzuf, dann würde er für sich selbst bitten. Und deswegen, wie es heißt, an ihn sind sie, an die Kelim des Gebens, sind die Kelim des Empfangens angehaftet worden. Das heißt, er hat darum gebeten, Handlungen um des Gebens auszuführen, und dann sind die Kelim des Empfangens haben sich angehaftet, konnten sich nicht im Bestreben zum Geben sich enthüllen, Und deswegen wurden die Klim zerbrochen. Und das heißt, dass Ahab sich an Galgalat D9 sich angehaftet hat. Und dann heißt es, dass er den äußeren Haut gezogen hat und wurde zerschlagen. Was bedeutet das? Klim, Ahab sind eingetreten in Galgalat D9 und haben diese Galgalat D9 zerschlagen in viele Teile entsprechend den Klim der Ahab. Das heißt, dass der Egoismus, welcher sich in das Verlangen zu empfangen reingekommen ist, hatte das Verlangen des Empfanges zerschlagen in großer Anzahl der Teile und der Egoismus, das ist wie ein Ozean, wo es kleine Insel des Verlangens zu geben gibt und das Verlangen zu geben, welche sich im großen Ozean des Egoismus sich befindet, das ist Ahab, denn Ahab, das ist um viele Male größer und stärker als Galgalat D9. Und dieses Ahab, das ist im Wesen, das besteht im Wesen aus einem großen Egoismus, welcher durchbrochen ist und das Licht von oben empfangen hat. Und deswegen ist es gewachsen bis zu Ende der Korrektur, nur in der umgekehrten Art. Und deswegen diese kleinen Insel, die im Egoismus, dieses Ozean des Egoismus sich befinden, die sind die Funken unseren, mit Hilfe welchen wir uns zum Geben und zu erwecken können. Und unsere ganze Arbeit besteht darin, dass wir jetzt, jeder von uns, wenn er sich mit seinem Teilchen Ozean sich spürt, mit seinen Funken sich spürt, für den Nächsten zu bitten und sich dabei an den Schöpfer zu wenden, für den Nächsten in so einer Art, säubern wir uns, reinigen wir uns von eigener Teilnahme und lernen, wie man tatsächlich eine Handlung des Gebens ausführt. Deswegen lieber den Nächsten wie dich selbst. All diese gegensätzlichen Handlungen, die wir ausführen, ganz Israel ist Bürger füreinander. All das ist buchstäblich ein Mittel für die Korrektur. Ohne den Zerbruch werden wir nicht fähig, zur Korrektur zu gelangen.
Das ist die Sache. Darum geht es hier. Gut. Das, was der Baal HaSulam hier sagt, also er sagt, das ist eigentlich eine Rettung. Man sagt mir ganz genau, was ich zu tun habe. Man sagt mir, ich muss für den Iran kurz beten, damit er zu Gmar HaTikun gelangt. Und nur darauf muss ich mich selbst ausrichten. Warum? Und wenn du nicht kannst, dann wende dich an den Schöpfer, dass er dir solche Kirim geben soll. Also, was bekommst du? Kirim des Gebens. Was ist mit dem Iran? Ob der Iran zu Gmar HaTikun gelangt oder nicht, ist etwas anderes. Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur in so einer Weise, dass ich in so einer Weise mich von all meinen persönlichen egoistischen Kirim kümmere, entsorge, entledige. Ich habe nichts mehr für mich selbst und bete nur für dich. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wenn ich für jemanden bitte, so mache ich damit mit Sicherheit eine richtige Handlung, um dem Schöpfer damit Zufriedenheit zu bereiten. Warum? Weil indem ich den Schöpfer darum bitte, dich anzunähern, wird er Genuss daraus schöpfen, dass es einen Teil der allgemeinen Seele gibt, die sich ihm nähert. Rand sagt, aber das ist doch genau dasselbe, was der Baal HaSulam sagt, dass das unmöglich ist, dass er die Zerstörung der Seele bewirkt. Rav sagt, Moment mal, wenn ich für dich bete, bewirke ich doch keine Zerstörung meiner Seele. Rav sagt, ja, also, Rav sagt, wenn ich nicht für dich bitten kann, wende ich mich an den Schöpfer, dass er mich korrigieren möge, um für dich beten zu können. Rav sagt, ist es nicht das, was er sagt? Also, dass man darum bittet, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten, und dadurch seine Seele befleckt. Warum bitte ich für den Nächsten? Weil ich verstanden habe, dass es ja eine Korrektur ist, aber nicht für ihn. Rav sagt, wenn ich für mich selbst bitte, dann bewege ich eine Befleckung meiner Seele, weil das ist im Willen zu empfangen und man kann nicht daraus eine Korrektur erlangen. Aber wenn ich für den Freund bitte, so habe ich ja keinen Willen zu empfangen. Mein Wille zu empfangen funktioniert dir gegenüber nicht, sondern was tue ich? Ich muss vom Schöpfer bitten, mir so einen Willen zu geben, um von dir, von ihm zu bitten, dich zu korrigieren. Ich habe keinen Antrieb, keine Motivation, vom Schöpfer zu bitten, dich zu korrigieren. Ich habe auch keine Motivation, dich korrigiert zu sehen. Aber wenn ich in der Gemeinschaft an der Größe dieser Arbeit arbeite, was als Größe des Gebens bezeichnet wird, dass ich dem Schöpfer gebe, dir gebe und nichts für mich habe, so kann mir diese Handlung tatsächlich ein spirituelles Resultat bringen. Netto. Weil hier mein Wille zu empfangen keinen Anteil hat und nicht Anteil nimmt. Wenn mein Wille zu empfangen aber nicht Teil hat, so kann ich nichts tun. Ich kann nicht mal bitten und beten. Aber mit Hilfe der Gemeinschaft kann ich langsam anfangen, diese Handlungen in der Absicht des Gebens auszuführen, in einer mechanischen Weise. Und wir sprechen über kein wirkliches Verlangen, sondern wir sagen, dass wir schreien zum Schöpfer und sagen und bitten ihn, gib mir bitte das Verlangen, den Freunden zu helfen. Und wie geht das? Indem wir alle einander helfen wollen und alle sagen, dass wir so handeln müssen und einander helfen müssen. Und außerdem fühle ich an mir selbst und ich bin mir sicher, dass ihr das in einem gewissen Maß fühlt. Dass man plötzlich Wichtigkeit hat, den Schöpfer, also den Freunden zu geben. Plötzlich fühle ich Wichtigkeit, so zu sein wie sie, meine Freunde. Ich weiß nicht mal, woher das kommt und wieso das so ist, aber plötzlich habe ich das Verlangen, an sie zu denken. Ob ich will oder nicht, aber sehe ich plötzlich, dass sie über mehr haben als ich, dass sie über mir sind. Ich habe plötzlich Angst, Furcht und Neid, dass sie bereits vorangeschritten sind. Und wo bin ich? Warum habe ich das nicht? Warum schon? Woher kommt das Ganze? All das wird durch diese Gedanken werden durch das Licht erweckt. Wenn ich einst an sie gedacht habe und mir gedacht habe, was interessieren sie mich? So interessieren sie mich heute. Und wenn ich heute sehe, dass sie voranschreiten und ich hinten stehe, zurückbleibe, dann denke ich mir, naja, sie haben vielleicht eine Chemie untereinander, die funktioniert, die sie verbindet. All das macht das Licht. Es gibt uns so eine Empfindung und dann kommen wir voran. Vor einigen Wochen haben wir doch erst angefangen, intensiver zusammenzuarbeiten. Seht euch an, was heute, welche Unterscheidungen wir heute haben. Wir lesen diese Zitate ganz anders. So wie unser Freund aus Moskau sagt, dass er das zum ersten Mal jetzt liest. Und das ist der mit seinem Riesenego. Er dann sagt, aber wenn der Kabbalist sagt, du kannst dich nicht für dich selbst bitten, um dem Schöpfer zufrieden zu bereiten, Rav sagt, man kann das bloß nicht, das ist dann nicht unmöglich. Das wird nämlich für dich sein. Auch wenn du zum Schöpfer sagst, ich will geben, ich will nicht existieren, ich will nur dir Zufriedenheit bringen, dann gibt es trotzdem dieses Ich. Heran sagt, auch wenn ich für die Freunde bitte, dann fühle ich, dass es ich will, dass sie vorankommen. Ich. Rav sagt, ich verstehe schon deine Frage. Auch darin gibt es ein Ego. Warte, der Schöpfer wird dir den Hass gegenüber den Freunden geben, Entfernung. Sie werden dir so erscheinen, als würden sie dich hassen und du musst dich darüber erheben und für sie all das Gute bitten. Das ist alles noch für uns. Die schönen Tage werden noch kommen. Und dann wirst du sagen, okay, gut, dann werde ich, du wirst das, was du anfangs gebeten hast, dass sie nur Freunde sind und so weiter, aber du wirst dann später so feststellen, es gibt nichts Verhassteres als die Freunde. Das wird noch kommen. Nürnberg, bitte. Egon fragt, wie gelangen wir von dem Gebet für die Freunde zum Gebet für den Schöpfer? Weil das Ziel ja nicht darin liegt, den Freunden zu geben, sondern dem Schöpfer. Rav sagt, ich glaube, das sollten wir in einigen Textstellen, also einigen Textstellen lesen. Wir müssen an die Freunde denken, um den Freunden zu helfen, und um den Freunden zu helfen, wenden wir uns an den Schöpfer. Aber wenn wir uns an die Freunde wenden, also indem wir uns an die Freunde wenden, haben wir darin von vornherein den Gedanken, damit dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Ihm Zufriedenheit zu bereiten, das ist gemäß dem Prinzip, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. So muss es sein. Also die Reihenfolge, die Ordnung, die Reihenfolge der Arbeit fängt mit dem Schöpfer an. Er ist die Grundlage, der Einzige, der in der Wirklichkeit existiert. Deshalb fangen wir mit ihm an. Und um dem Zehner Zufriedenheit zu bereiten, brauche ich die Freunde. Denn wenn ich mir Zufriedenheit bereiten möchte, dann wäre das alles nur für mich. Aber die Zufriedenheit an den Schöpfer kann ich nur mit Hilfe der Freunde bewirken, weil ich dann keinen Kontakt mit mir selbst habe. Ich kann nur für sie, indem ich für sie bitte. Sie können nicht für sich bitten, denn ansonsten wäre das egoistisch. Aber wer kann sie aus ihrem Ego befreien? Nur ich. Und deshalb mache ich diese Handlung. Und so ist es bei jedem Einzelnen in Bezug auf die anderen. Also muss der Schöpfer am Anfang dieser Operation sein. Und der Schöpfer muss auch am Ende dieser Handlung liegen. So macht man das. So wird das gemacht. Machen wir weiter. Na gut, Rami, bitte. Rami fragt, was ist dieses Gebet der Hinwendung an den Schöpfer? Wir hören viele Ratschläge von den Kabbalisten, was zu erbitten ist. Kann ich für etwas beten, was ich nicht will? Rav sagt, natürlich willst du nicht für den Schöpfer beten und nicht für die Freunde. In Wahrheit möchtest du nur für dein Ego beten. Das, was du jetzt fühlst. Und dich interessieren weder die Freunde noch der Schöpfer. Also, was mache ich denn mit diesem Ratschlag, dass man für dies und jenes zu beten hat? Fragt Rami. Rav sagt, das ist deshalb, weil wenn du dann zu einem Zustand gelangst, wo du eine einzige Handlung machen kannst, in der ganzen Wirklichkeit kann ich nur eine einzige Handlung machen. Das ist das Erheben von Mann für die Freunde. Die Freunde interessieren mich nicht, der Schöpfer interessiert mich nicht und das Mann interessiert mich auch nicht. Und was bitte ich? Die Möglichkeit haben, dies zu tun. Gerade dann bittest du, jenseits deines Egos das zu haben. Es ist quasi so, dass das Ziel dieses Kreislaufs darin liegt, dass ich, oder diese Runde darin liegt, dass ich fühle, dass ich ein Egoist bin, dass meine Natur nicht in Ordnung ist. Ich habe gesagt, nein, wieso? Du müsstest eigentlich deiner Natur sagen, danke, liebe mein Ego, ich habe etwas, worüber ich mich mehr erheben kann und kann mich dann an den Schöpfer wenden, aber wenn ich hätte ich kein Ego, wüsste ich nicht, womit ich mich an den Schöpfer wenden soll. Lesen wir weiter. Das Zitat Nummer 4. Rabash sagt über die Zerstörung der Göttlichkeit. Der Mensch sollte den Schöpfer nicht bitten, ihn ihm nahe zu bringen, denn das ist Unverschämtheit von einem. Denn warum sollte er wichtiger sein als alle andere? Wenn man aber für das Kollektiv, welche Malchut ist, die Versammlung von Israel, also alle Seelen, die Schchenau, die im Staub ist, wenn man dafür betet, dass sie aufstehen soll, nämlich dass der Schöpfer ihre Dunkelheit erleuchtet, so wird zwangsläufig ganz Israel auf den nächsten Grad aufsteigen, einschließlich desjenigen, der darum bittet, weil er auch in dem Kollektiv enthalten ist. Rav sagt, die Gruppe, die Shechina, die ganze Welt, alle Kerim, alle Lichter, alles, was es in der Wirklichkeit gibt, außer dem höheren Licht, all das heißt Shechina, also Göttlichkeit. Und die Füllung, dass der Schöpfer dieses Kli in der Absicht zu geben füllt, so wird sich das offenbaren. Haben wir Fragen? Ich sehe das Santiago, Sao Paulo und andere Gruppen. Wir sehen heute Guadalajara, Nazareth Elit. Ihr könnt auch Fragen stellen. Wir sehen euch die ganze Zeit auf den Bildschirmen. Na gut, wenn nicht, dann von hier. Welchen Unterschied zwischen gibt es, Michael fragt, welcher Unterschied gibt es zwischen den Anstrengungen, die der Mensch hier selbst erhebt, und den Kräften, die er vom Zehner erhält? Rav sagt, die Kräfte, die er vom Zehner erhält, erwecken ihn und richten ihn noch auf, auch aus. Er ist verpflichtet, Kräfte vom Zehner zu erhalten, aber das sind insbesondere Kräfte für oder wider, erweckende Kräfte. Auf der einen Seite sehe ich, dass die Freunde in Verbindung untereinander sind und ich nicht. Auf der anderen Seite sehe ich, wie sehr sie vorankommen und ebenfalls jeder für die Freunde bittet. Also wir müssen diese Handlungen sehr offensichtlich machen, also die Ehre, Neid und Lust in den Freunden zu erwecken. Und so werden wir vorankommen. Micha fragt, also worin besteht dann der Bedarf, Handlungen von mir selbst zu machen? Worauf sollte ich mich fokussieren? Ich könnte kommen, jetzt etwas tun, also beispielsweise den Zehner erheben, um vom Schöpfer Hilfe zu verlangen. Angenommen, ich hätte Kräfte dazu, und so kenne ich das. Wo ist der Unterschied, oder wenn ich das tue, oder die eine Antwort, ein Feedback von der Handlung von Ihnen erwarte? Also das kann sein, dass das Feedback auf diese Handlung zwar von Ihnen kommt, aber du bist nicht sensibel, um das wahrzunehmen, um daran zu arbeiten. Angenommen, ich öffne mich nicht dazu, dass Sie solche Handlungen machen, dann werde ich auch nicht erkennen, dass Sie solche Handlungen machen. Es gibt unter uns solche Menschen, die gleichgültig sind für diese Sachen. Sie bemühen sich nicht in dieser Weise zu wirken, nicht einmal in mechanischer Weise, und deshalb öffnen sich nicht, um von der Gemeinschaft beeindruckt zu werden. Mehr als das noch. Alles ist davon abhängig, wie sehr du dich öffnest. Du kannst diese Gemeinschaft in vollkommener Gemara Tikkun sehen. Gemara Tikkun. Wenn du dich dazu öffnest, so zu sehen. Alles ist abhängig, alles ist vom Menschen abhängig. Von ihm fängt es an. Okay? Bitte Moskau. Wir haben einige Fragen. Eigentlich ist die Frage, wie man diese Arbeit intensiver machen kann. Um auf die Freunde zu wirken und das mit den Freunden zu sehen. Rav sagt, man muss darüber sprechen, man muss besser Neid in dem Freund erwecken, schauspielerisch, um ihm Ehre, Neid und Lust zu erwecken, aber das ist die Arbeit. dass wir, indem jeder Einzelne an sich selbst und an den, und vor den anderen zu spielen, um im Endeffekt unser Ego zu verwirren, es zu belügen und es zu Handlungen zu erwecken, die im Endeffekt mit Hilfe des korrigierenden Lichtes korrigiert werden. Das ist eine Arbeit. Wir dürfen nicht darin passiv sein. Und hier kann die Arbeit physisch sein, als auch in Worten, in Handlungen. Man kann ein kurzes SMS schicken und noch was anderes. Einer mit dem anderen so sprechen, um den anderen zu erwecken, damit er sieht, dass das quasi zufällig gemacht wurde. Man muss hier wirklich hinterlistig sein, weil wir hier gemeinsam auf an unserem egoistischen Willen zu empfangen arbeiten, der wirklich eine gemeinsame Plage von uns ist. Und je mehr ich auf den Freund wirke, desto mehr erwecke ich mich. Es darf nicht sein, dass mein Ego mich daran hindert, aktiv in der Gemeinschaft zu sein. Bitte, Moskau. Rav, jetzt als Sie gesprochen haben, haben Sie gesagt, dass es eine Kraft gibt, die im Zehner dafür erwacht und eine gegenteilige Kraft. Was ist diese gegenteilige Kraft? Rav sagt, das macht jetzt nichts. Das Wichtigste ist, dass wir sehen, dass wir es hier mit der Arbeit zu tun haben, sich an den Zehner und den Schöpfer zu wenden. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was mir wichtig ist. Und dann, was dann dagegen sein sollte, okay, was macht das schon? Also die Enthüllung, dass wir nicht mit dem Schöpfer verbunden sein wollen und diese ganze Gemeinschaft und all das, wenn man dagegen ist, das ist sehr, sehr gut. Hier offenbart sich das Ego. Das brennt und der Mensch weiß nicht, was er tun soll und er ist für zu allem bereit. Warum nicht? Darin erkennt er seine Natur. Das sind Handlungen des Schöpfers.
Gai
aus Netanya stellt die Frage, wie kann ich mich öffnen, um die Gemeinschaft in Gemar Tikkun zu sehen? Können Sie das erklären? Rav sagt, das ist alles nur abhängig von ihm, wie sehr er das möchte. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Lesen wir Zitat Nummer 5. Der Rabasche sagt hier im Artikel, mein geliebter Flo. Es ist ein Gebot, dass der Mensch nur sich selbst als Geschöpf sieht. Und außer ihm ist die heilige Schchina. Daraus folgt, dass in der Zeit, wo er kommt, um die Menschen zu beten, so betet er für die allgemeine Schchina, die im Exil ist. Und er braucht alle Erlösungen. Und das ist die Frage der Ewigkeit. Und genau auf diese Weise kann sich das Licht von Rachamim offenbaren. Ein anderer Grund, warum man für das Kollektiv beten soll, ist, weil man das Licht von Rachamim, welches das Licht des Gebens ist, enthüllen muss. Und es gibt eine Regel, dass wir nichts ohne Übereinstimmung der Form erlangen können, sondern es sollte immer die Übereinstimmung geben. Also wenn man Barmherzigkeit auf sich selbst erweckt, so ist man mit dem Selbstempfang beschäftigt. Und je mehr man dem Gebet hinzufügt, ist es nicht genug, dass er nicht die gleichwertigen Gefäße vorbereitet, sondern im Gegenteil, Funken des Empfangens werden in ihm entwickelt. Daraus folgt, dass er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, was bedeutet, dass er die Kelim des Gebens vorbereitet, aber die Schiffe die Kelim des Empfangens vorbereitet. Und man soll aber so barmherzig sein, wie der Schöpfer barmherzig ist. Deshalb muss man, wenn man für das Kollektiv betet, die Absicht haben, die Gefäße des Gebens zu erlangen. Rav sagt, es gibt hier eine Reihenfolge von Handlungen. Wir müssen uns da jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil das nicht spitzfindig sein, weil das aus einer direkten Handlung, der richtigen Handlung, in direkter Weise durch die Ausführung der Handlung zu uns gelangt. Wenn ich die Regeln nicht vergesse, dass ich für das Kollektiv beten muss, damit er Zufriedenheit hat, und ich bete zum Schöpfer, dass er mir Kraft gibt, um diese Verbindung zwischen ihnen herzustellen, so offenbart sich alles andere dann in einer Verkettung, in einer Kette. Und es gibt dort nicht viele Handlungen, sondern aus dem heraus bin ich bereits mit dem spirituellen Kli verbunden, bis ich nur noch die Anstrengung zusammenfüge und diese sich aktiv offenbart. Bitte. Aber ich wollte Sie fragen, ob der Beginn jedes Gebetes darin liegen sollte, dass das Gebet keinen Nutzen, Eigennutzen bringen sollte. Rav sagt, ja. Rav sagt, aber auch ohne dem, fang an einfach. Fangt an, für die Freunde zu beten. Ihr werdet danach anfangen zu fühlen, dass dies aus eurem Ego herauskommt. Und dann werdet ihr, und deshalb wendet ihr euch vor dem Gebet an den Schöpfer, damit euer Gebet nicht aus dem Ego heraus erfolgt. Das eine wird das andere bereits bewirken.
Okay, aber
Frage, gibt es irgendeine Vorbereitung auf das Gebet? Ich fühle, dass man jedes Mal sogar mehr Zeit braucht, um sich vorzubereiten. Okay, sagt Rav, tu einfach. Bitte, Chefa.
Shalom. Hallo,
ich wollte fragen, was es bedeutet, die Freunde in Gemar Tikkun zu sehen, wenn mein Lehrer selbst sagt, dass er noch nicht zu Gemar Tikkun gelangt ist. Rav sagt, es kann, der Lehrer wird dazu nicht gelangen, aber es kann sein, dass er in deinen Augen dazu gelangt. Jeder Kritiker kritisiert gemäß seiner Verdorbenheit. Jeder Einzelne bestimmt seinen Zustand gemäß dem, wie er es bestimmt, dem, wie er es bestimmen kann und gemäß seiner Wahrheit. Aber das bedeutet nicht, dass dies in Bezug zu den anderen auch so ist. Jeder Einzelne befindet sich gegenüber dem höheren Licht in Ein Sof und jeder kann Gemar Tikkun im nächsten Augenblick erlangen. Und wo werden dann alle sein, all die Geschöpfe? All die Geschöpfe werden in demselben Zustand sein, wo sie sich selbst fühlen. Weiter. Das Gebet ist die Arbeit im Herzen. Was bedeutet es, für die Freunde aus dem zu beten? Rav sagt, das bedeutet, dass ich fühle, dass mein ganzer Wille darin liegt, um ihnen Zufriedenheit zu bereiten, um dem Schöpfer auch Zufriedenheit dadurch zu bereiten, dass es ihnen gut geht. Zitat Nummer 6 von Rabbi Noam Elimelech, Likutei Shoshana. Der Mensch muss immer für seinen Freund beten, denn für sich selbst ist es nicht sehr effektiv zu beten, denn man kann sich selbst nicht aus dem Gefängnis befreien. Aber für sein Freund kommt ihm schnell zu Hilfe. Und so sollte jeder für seinen Freund beten. Auf diese Weise hilft man dem anderen und beiden wird geholfen. Aus diesem Grund wurde gesagt, Israel, Aravim Zeleze. Also Israel ist für den anderen verantwortlich. Aravim kommt aus dem Wort angenehm, also süß, dass sie sich gegenseitig durch die Gebete versüßen, dass sie jeden für seinen Freund beten, und so wird ihnen geholfen. Und die Hauptsache im Gebet ist der Gedanke. Denn im Gedanken ist es leichter, ihr Gebet zu empfangen. Er fragt, ob das in Ordnung ist. Okay, Gershon oder Zwicker, bitte. Er sagt, man soll für die anderen beten. Vor ein paar Minuten haben sie gesagt, Rav sagt, Moment, aber was heißt für die anderen? Was sind die anderen? Zwicker sagt, das sind die Freunde. Das sind die Freunde, die mit mir lernen. Rav sagt, das sind die Freunde, die mit mir lernen, mehr oder weniger. Rav sagt, nicht mehr und nicht weniger, das ist meine Seele. Ja, das ist meine Seele, die in ihnen gefunden wird. Okay. Rav fragt, also worum bitte ich? Über meine Seele. Ich wollte Sie nicht diesbezüglich fragen, sondern warum reden wir schon bereits diesbezüglich? Wir reden viel darüber. Sie haben gesagt, was hindert uns daran, das zu enthüllen? Den Hass zu enthüllen. Also das ist von euch abhängig, weil das Ego dann erwacht, wenn man anfängt, mit ihm zu arbeiten. Ihr arbeitet noch nicht gegen das Ego. Ihr arbeitet noch nicht gegen das Ego. Also was willst du dann? Ihr arbeitet nicht gegen das Ego und deshalb geschieht das so. Geschieht das, was da geschieht. Zwicker fragt, was ist so wichtig daran, das Ego, den Hass zwischen uns zu enthüllen? Rav sagt, den Hass zu enthüllen ist das erste Wurzelverlangen. Man sollte dann den Willen haben, sich da zu erheben und das zu korrigieren. Denn ohne dem würdest du und dein Freund Akoka einfach nur sitzen. Du würdest auf dem Stuhl sitzen und also wenn du intensiver den Weg gehst, dann wirst du fühlen, dass die neben einen halben Meter von dir entfernt sind, aber und du verbrennst, du kannst sie nicht mal anschauen. Schau dir an, was der für eine Nase hat, für Ohren, wie spricht er? Der stinkt vollkommen. Ich weiß nicht, ich liebe ihn nicht, also ich kann ihn nicht mal ertragen. Zwicker fragt, ich habe noch immer nicht verstanden, was es bedeutet, für den Freund zu beten, wenn man den Hass noch nicht enthüllt hat. Rav sagt, in erster Linie muss mal das Gebet sein. Nach dem Gebet, in dem Maße, in dem du wirklich betest, offenbart man dir und sagt, schau dir an, für wen du betest, was du tust. Dann wirst du anfangen zu enthüllen. Zwicker fragt, was soll ich ihm einen Schlag verpassen, damit er mich hasst? Soll ich boxen? Rav sagt, mit Hilfe deines Gebetes, wenn es mehr oder weniger authentisch ist, so wird sich in dir offenbaren, wie sehr du sie wirklich hast. Momentan hast du sie nicht, denn was hast du schon zu enthüllen? Du tust gar nichts. Um dir zu enthelfen, wird sich der Hass offenbaren. Zwicker sagt, wenn sie sagen, wir tun nichts, was meinen sie damit? Rav sagt, wie oft betest du für die Gemeinschaft im Laufe des Tages? Wie sehr sorgst du dich um sie und sorgst dich um den Schöpfer? Sorgst du dich oder nicht? Wie sehr hast du dich darum gesorgt? Rav sagt, schau, mein Guter, es gibt Gesetze. Du kannst quatschen, so viel du willst, aber so ist es. Wir arbeiten gemäß den Gesetzen. Zwicker sagt, schauen Sie, die Leute sind hier lieb. Wie lieb zueinander? Wie sollen wir zueinander arbeiten? Miteinander arbeiten. Rav sagt, ich erwarte, dass ihr zu gegenseitigen Hass gelangen könnt. Ja. Wie nähern wir diesen Hass an? Fragt Zwicker. Rav antwortet, nur durch Liebe. Nee, natürlich, weil das eine und dem anderen nicht geht. Aber wie werde ich ihn lieben? Fragt Zwicker. Mach alle möglichen Handlungen, bitte vom Schöpfer und bitte von anderen, dir zu helfen, die Freunde zu lieben. Fange an, ein wenig Liebe zu enthüllen und du wirst fühlen, dass es hier Hass gibt. Also wenn dem so ist, ist doch irgendwas nicht in Ordnung, sagt Zwicker. Zwicker sagt, aber dir fehlt etwas, wenn ich nicht zur Liebe gelange, und so gelange ich auch nicht zum Hass, wie sie gesagt haben, also mache ich gar keine Arbeit. Rav sagt, nein, du bist schon am Anfang faul und deshalb enthüllst du gar nichts. Was sind denn die Handlungen, die ich zu tun habe, fragt Zwicker. Rav sagt, Handlung gegenüber der Gemeinschaft, um sich über sie zu sorgen, Sieh dir an, stell dir vor, das wären deine Kinder. Also, ich bin zu den Kindern auch sehr angenehm. Wir sitzen zusammen, essen gemeinsam, aber ich weiß nicht, wie man zum Hass gelangen kann. Rav sagt, mein guter Herr, es steht geschrieben, lies einfach und fertig. Hier gibt es nichts hinzuzufügen. Aus. Bitte, Chefa.
Die Frage ist die, wenn ich für die Freunde bete, beeinflusst das sie, beeinflusst das mich oder beide? Rav sagt, das beeinflusst auf alle und auf die allgemeine Wirklichkeit, die Freunde zu sehen. Und das ist all das zeigt sich in Bezug auf den erlangenden, erkennenden Mensch. Alles gut, oder wie? Okay, gut, dann weiter. Zitat Nummer 7 aus dem Buch von Rav Menachem Mendel aus Kotzk. Der Segnende wird gesegnet. Derjenige, der für den Freund betet, bekommt die Antwort als erste Erklärung. Weil der Mensch, der für den Freund betet, der wird zum Kanal des Lichtes zum Freund. Und dank ihm kommt das Licht hindurch. Und deshalb bekommt er die Antwort als erster. Weil durch ihn geht das Geben hindurch und dadurch ist klar, derjenige, der segnet, wird gesegnet. Denn der Segende wird zum Kanal des Lichtes. Deshalb wird er gesegnet. Und deshalb der Segnende wird gesegnet, weil Bracha, das Wort Segen, kommt von dem Wort Bricha. Das ist der Kanal des Guten, der guten Einflusses, und das ist der Segnende. Der Segnende lieben einander, und dann erwecken sie den höheren Kanal, damit er durch einen Gerechten weitergeben kann. Das ist der Weg. Der Weg, wo gesagt wurde, das und das. Schwil und Beschwil, also Spiel mit den Buchstaben. Ist das klar? Ja, derjenige, der betet, der wird zum Kanal Schwil, also der Weg, zum Weg, für wen er betet. Für alle und deshalb wird er zuerst gewürdigt, aber ausgerechnet dank dem, dass das Gebet richtig aufgebaut ist, er erlangt das Mahn, das heißt die fremden Wünsche, um zum Schöpfer zu erheben. Er ist quasi ein Bindeglied und deshalb die ganze Arbeit des Schöpfers. Das nennt sich, er macht die spirituelle Arbeit ohne des eigenen Ichs. Und wir sind in einer Gruppe, die fähig ist, die vorgesehen ist, solche Handlungen durchzuführen. Die Frage, ob wir sie machen. Ein Workshop jetzt. Wie können wir heute während des Tages alle möglichen Sachen tun, um zu beten, jeder für alle, alle für alle, um diesen Kanal, als dieser Kanal, dieser Weg zu werden. Wie werden wir dies in der Praxis tun heute? Workshop. Wir zeigen einander, dass es all unsere Beschäftigung während des Tages und wir haben die Zeit, wo wir alle verbinden für dieses Ziel, das Gebet für den Freund, für die Freunde und am Ende des Tages wir zeigen, inwiefern man beeindruckt worden ist. Zum Beispiel war sehr beeindruckt, wie die Freunde gestern sich angestrengt haben, egal ob sie es schaffen konnten oder nicht. Ich sehe, dass man muss nur zum Zustand kommen, um für den Freund zu beten. Gutes Beispiel. Gestern war ich beeindruckt, wie wichtig sind die Freunde. Und ich habe auch diese Wichtigkeit bekommen, wie die Freunde wichtig waren. Und zwischen uns gibt es Treffen. Wir haben WhatsApp, virtuelle Treffen, all das sind die Kelim, um sich zu erinnern, dass das Ego nicht beherrscht, uns nicht beherrscht. In Bezug auf die Kelim, die wir bestimmt haben, jeder muss dem Freund zeigen, inwiefern es ihm wichtig ist, teilzunehmen und Teil davon zu sein. Und wenn er noch nicht kann, sehr oft passiert das, ist es nicht immer möglich, aber in der oder in der anderen Form muss man seinen Willen ausdrücken. Und den Freunden schreiben, ich konnte heute nicht teilnehmen, möchte mit euch aber sein. Das heißt, zu zeigen, inwiefern es mir wichtig ist, ein Teil zu sein, Teil davon zu sein, das, was die Zehner macht. Er macht verschiedene Sachen während des Tages, und um ein Kanal zu werden. Aber damit ich das tun kann, muss ich die Liebe zeigen, trotz dass ich einen natürlichen Widerstand habe und ich verstehe, ich brauche einen Rettungsring. Obwohl es irgendwie bitter aussieht, das ist der Kanal, den ich von oben erhielt. Und man muss alle Tricks finden, um den Platz ja, überhaupt, dass es so trocken ist, dass es ein Anzeichen, dass das Ego drin ist und das ist gut. Wir haben die Formel bekommen, wo ich überhaupt gar nichts will, aber ich wende mich, wo es mir erlaubt wird, für den Freund zu beten, damit sie Erfolg drin haben können, und die Gedanken helfen sehr. Ja, praktisch, ich sage euch, das ist ein Anzeichen, für den Freund zu beten. Was sehr klar ist, wie Sascha sagte, außer dass er sehr trocken ist und schmeckt nicht, aber alles wird... Also die Katze, die durch die Straße geht, wird für dich sogar spannender sein. Und ich fühle, es fehlt mir die Hilfe von euch. Ich weiß gar nicht, wie genau und was genau, aber es gibt keine Kraft, selbstständig was tun. Vielleicht die anderen haben es, aber ich fühle, wir brauchen hier die Kraft. ob vielleicht während der Stunde oder die dann verschwindet. Ich würde wollen, dass man praktisch daran arbeitet, wie wir dafür kämpfen. Ja, keine Frage, man muss einander helfen. Und das Beispiel, was am besten funktioniert, also wie muss man versuchen zu sehen, wie groß die Freunde sind, wie sie sich anstrengen und sich drauf messen. Ich bin so wie sie. Oder zumindest versuchen, wie sie zu sein. Rav, während des Tages machen wir diverse Handlungen. Wir wenden uns an die Gruppe, zu sich selbst, an den Schöpfer, zu allem, was mit der Einheit zu tun hat. Wie können wir den Begriff des Schöpfers in all unsere Handlungen einführen, damit es gar keine Wendungen zwischen uns, zwischen den Freunden, dem Freund und dem mir, aber ausgerechnet immer der Schöpfer, immer wäre der Platz, der unsere Handlungen kontrolliert oder mit dabei ist. Aber nicht, dass ich nachher mich an ihn wende. Er ist in all diesen Handlungen mit drin, von Anfang an. Wie es geschrieben steht, ich bin der Erste und der Letzte. Alles klar? Wie schaffen wir den Schöpfer heranziehen, damit er all unsere Gedanken und Berechnungen erfüllt und nicht irgendwie, wenn ich ihn brauche, nach irgendetwas, nein, so nicht. Also bitte, die Frage ist klar, ja? Nicht klar. Wie kann ich den Schöpfer heranziehen in alle meine Taten und Gedanken in Bezug auf die Gruppe, mich selbst, mein Ich, in Bezug auf alles? Die Erde ist voll mit seiner Ehre sozusagen. Also das ganze Thema der Liebe ist nicht materielles Ziel, deshalb normale Beziehungen der Freunde scheinen völlig Standard zu sein, selbst tiefer als die Stufe, aber das, was in der Tat passiert, dass wir wollen zwischen uns wenden. Das heißt, von Anfang an muss das mein Ziel sein. Ich möchte für den Freund beten. Nicht, weil ich so gut bin und mir so schön mit ihm zu sein, aber mein Ziel ist, von Anfang an im Geben an den Schöpfer zu sein. Und ich muss den Freund geben und nur das muss ich tun, um zum Schöpfer zu kommen. Ja, ich muss praktisch den Schöpfer fühlen und nicht sich selbst. Und das nennt sich. Ich kann meine Freunde mit der Wichtigkeit des Schöpfers erfüllen. Ausgerechnet, weil es niemandem außer ihm gibt. Er steht hinter allem, was in der Wirklichkeit passiert. Also, man kann ihn als Faktor anziehen. Sonst ist das nicht möglich. Ja, mein Wunsch muss darauf ausgerichtet sein, um den Schöpfer dorthin zu bringen. Ich möchte, dass dies durch die Freunde durchgeht. Und so muss es tatsächlich sein. Aber wie kommen wir denn dazu? Bestimmt mithilfe der künstlichen Taten, die wir tun. Und das ist all unsere Arbeit, aber wir müssen es wünschen, damit dies ein Freund ist. Zitat Nummer 8, Rabash sagt, derjenige, der für den Freund betet, bekommt die Antwort als Erster. Und das ist ein Betrug. Und man kann verstehen, er bekommt die Antwort als Erster. Wie es geschrieben steht, bevor Sie rufen, werde ich die Antwort geben. Rav sagt, wir haben darüber schon gesprochen, ein paar Mal, mit den Freunden zusammen, ja? Wer hat darüber was gesagt? Achso, kurz, ja. Ja, siehst du. Wer ist das? Wer sagt das jetzt? Rabash. Okay. Nochmals. Derjenige, der für den Freund betet, erhält die Antwort als Erster. In dem Fall, das ist eine Art ein Betrug. Und man muss verstehen, er bekommt die Antwort als Erster, wie geschrieben steht, bevor Sie mich rufen, werde ich Ihnen die Antwort geben. Das heißt, um die Möglichkeit zu haben, für den Freund zu beten, muss der Mensch zuerst die Hilfe von oben erhalten. Sonst, der Körper ist nicht einverstanden. Deshalb sollte man nicht vergessen, dass, wenn wir beten können, sich an den Höheren wenden, das alles ist durch den Schöpfer so organisiert. Zitat Nummer 9. Der Rabash sagt im Artikel Gebet der Gemeinschaft, der Heilige Zohar gibt die Empfehlung, denn die Leute, die das innere Bedürfnis haben, und weil sie keine Arbeit, kein Vorankommen in der Arbeit des Schöpfers sehen, und sie glauben an das Gesagte, liebe den Schöpfer, um sich an ihn anzuheften, weil er dein Leben und deine lange Jahre. Aber sie sehen, dass ihnen die Liebe fehlt, die Anhaftung fehlt und ihnen fehlt das Leben aus der Tora, und sie können diese Ratschläge nicht anwenden, um die Empfindung in den eigenen Organen zu erhalten. Und die Empfehlung ist die, man muss für die gesamte Gemeinschaft beten. Ausgerechnet, alles, was er fehlt, was er fühlt, das ihm fehlt. Und man kann nicht sagen, er ist eine Ausnahme aus der Gesellschaft, dass es ihm mehr zusteht, als was die Gemeinschaft bereits hat. Aber und wie geschrieben steht, ich verwalte in meinem Volke. Das heißt, ich bete für die gesamte Gemeinschaft, weil ich zum Zustand kommen möchte, wo ich um mich selbst kümmern würde, sondern nur um das Vergnügen dem Schöpfer zu geben. Und dann ist mir unwichtig, ob die Freude beim Schöpfer von mir gibt oder denselben Genuss kann er von den anderen bekommen. Das bedeutet, er bittet beim Schöpfer, er soll ihm die Erkenntnis davon geben, sozusagen vollkommen für den Himmel. Das bedeutet, dass er selbstsicher wäre, dass er sich selbst nicht belügt dadurch, wenn er sagt, dass er das Vergnügen dem Schöpfer geben möchte. Denn in der Tat denkt er nur an den Eigennutz. Das heißt, damit er das Vergnügen spüren wird. Und deshalb bittet er beim Schöpfer für all die Gemeinschaft. Das heißt, wenn ein paar Menschen der Gemeinschaft gibt, die das Ziel erreichen können und die ist, mit dem Schöpfer zu verschmelzen, und dadurch geben sie dem Schöpfer mehr Vergnügen, als wenn er selbst die Nähe zum Schöpfer erreichen würde. Er verzichtet auf sich und möchte, dass der Schöpfer ihnen hilft, weil infolgedessen das Geben des Vergnügens oben wird mehr sein als von seiner eigenen Arbeit. Und deshalb betet er für die Gemeinschaft, dass der Schöpfer all die Gemeinschaft hilft und ihm diese Empfindung gibt. Das heißt, damit er die Befriedigung hat, dass er dem Schöpfer geben kann, damit der Schöpfer mehr Vergnügen hat. Und weil in allem die Erweckung von unten geben soll, deshalb er gibt diese Erweckung von unten, aber die Erweckung von oben bekommen die anderen. Das heißt, diejenigen, über die der Schöpfer weiß, dass er, über die er weiß, dass der Schöpfer mehr Vergnügen haben wird. Rav sagt, das ist klar. Also ich bitte nur um eine Sache. Der Schöpfer soll wen voranbringen? Meine Freunde. Also der Schöpfer erweckt, prüft und klärt, er führt aus und ich füge nur ein Chisaron hinzu, ein Bedürfnis, die Notwendigkeit. Aber ich bete für diejenigen Seelen, die der Schöpfer würdigen möchte. Ist das klar?
Moskau.
Ja, Moskau. Die Frage, wie führt man den Schöpfer in unseren Taten hinein während des Tages? Ihr versucht dies zu tun und morgen werden wir es besprechen. Ich bin bereit, dazu tatsächlich ganzen Unterricht zu widmen. Ja, überhaupt nicht den Unterricht, alles. Aber solange wir nicht zum Zustand kommen, der im Vorfeld der Offenbarung des Schöpfers ist, ich muss zuerst die Notwendigkeit dazu enthüllen, dass zwischen uns die Kraft des Schöpfers, ohne der Kraft des Schöpfers zwischen uns, hätte ich keinen Erfolg in nichts, in keinem. Ich kann nirgendwo Erfolg haben. Ich muss diese Kraft bekomme, damit sie immer bei, also immer mich begleitet, damit sie mich ausrichtet und wie es hier geschrieben steht, der Schöpfer ist immer im Vorfeld unserer Taten und unserer Wünsche. Also ich möchte, er ist der Erste, er ist der Letzte, während der ganzen Zeit sollte ich fühlen, dass ich nur die Sache mit Team habe und keine Anrede an ihn am Ende der Tat.
Okay.
Du, Gersh, was heißt, der Schöpfer bringt dich voran in der spirituellen Arbeit? So sagt er, beim Schöpfer zu bitten, ich bitte beim Schöpfer, er soll die Freunde in der spirituellen Arbeit voranbringen. Was heißt das? Raff, damit der Schöpfer die Freunde wählt und aus ihnen dieses Kli macht, wo er sich zeigt, sich, und ich bin außerhalb. Ich bin derjenige, der das Ganze erweckt. Ich nenne mich, werde genannt als der Sklave der Schöpfer und der Sklave macht nur die Arbeit. Was heißt das Vorankommen der spirituellen Arbeit? Gibt es eine Bestimmung dazu? Das Vorankommen des Menschen, wo sie sich fühlen als null, völlig verschwindet und alles, was er wünscht, ist nur, damit nur der Wunsch des Schöpfers kommt, entstehen würde, dass realisiert wird. Der Wunsch realisiert wird. Gershon, was bleibt hier noch? Wenn wir Rabash lesen und wenn Sie es sagen, es scheint sehr viel Leben in dieser Arbeit, als ob es Lebenskraft daran gäbe und jede Handlung, Freunde, Schöpfer, beim Schöpfer zu bitten für die Freunde, es gibt die Empfindung dazu, wenn wir nach außen kommen, es gibt einen Krieg und hier fühle ich, ich betrachte das quasi von außen. Und ich kann, ist nicht klar. Also, das heißt, es gibt kein Bestreben dazu, kein Hisaron dazu. Warum betest du nicht? Wenn ich bete, dann sage ich, oh, jetzt bete ich beim Schöpfer, bitte ich beim Schöpfer. Warum betest du nicht in der Zeit, wenn du auf der Arbeit zur Arbeit fährst, auf dem Weg bist, vergisst du den Schöpfer? Warum bittest du nicht, dass er dich nicht verlässt? Doch, ich bitte, viel bitte. Und trotzdem? Ich möchte über ihn gar nichts sagen. Wieso willst du nicht über ihn sagen? Er verlässt mich immer. Warum hast du keine Ansprüche dazu? Aber das genau frage ich auch. also nicht, warum ist mir egal? Dir ist egal, weil du groß bist, dass du ihn nicht brauchst. Warum bitte ich denn? Rav, du bittest nicht, weil du ihn nicht brauchst. Schüler, nein, nein, ich bete, aber er antwortet nicht. Das heißt, du brauchst ihn nicht. Wieso brauche ich ihn nicht? Weil er ist nicht wichtig in deinen Augen. Wenn du jetzt fahren würdest zu einem Gericht, der ist für dich Tod und oder Leben bestimmt, denn das ist klar. Ah, das ist klar für dich. Okay, die Frage ist, inwiefern das wichtig ist. Schüler, ja, genau. Das heißt, ohne Gericht, ohne dass bei dir am Hals irgendwas hängt, dann gibt es kein wahres Bedürfnis. Ja, dann wendest du an die Freunde und dann, was sagst du ihnen? Ich versuche Ihnen die Wichtigkeit des Schöpfers zu geben. Und geben Sie dir das? Wenn ich mit den Ansprüchen zu den Freunden komme, dann ärgern sie sich. Aber tatsächlich, ich versuche hier was zu tun. Was fehlt denn hier, damit die Wichtigkeit des Schöpfers käme? Ich bete für die Freunde. Rav sagt, du hast zwei Faktoren, entweder die Gruppe oder der Schöpfer oder beide zusammen. Was willst du? Schüler, was mir erscheint, dass ich, egal was ich tue, es funktioniert nicht. Okay, dann klärst du es. Weiter. Zitat Nummer 10, Likutei Alachot, die Sammlung der Gesetze. Das Gesetz nur eins, wichtig für die Erhebung der Seele und die Vollkommenheit, wenn alle Seelen sich einander einschließen und werden zu einem. Denn dann erheben sie sich zur Heiligkeit und die Heiligkeit ist nur eine. Und deshalb, das Gebet ist die Eigenschaft Nefesh. Hauptsächlich hängt davon ab, wie die Seelen sich verbinden. Deshalb zuerst muss man auf sich das Gebet nehmen, dies ausführen und den Nächsten lieben wie sich selbst. Denn die Worte des Gebets darf man nur mit Hilfe von der Welt, Shalom, und dann verbindet man sich zusammen. Deshalb ist es wichtig, dass alle zusammen sind, nicht, dass jeder getrennt wäre, was der Heiligkeit entgegengesetzt wäre. Man muss dies alles verbinden, die heilige Gesellschaft, und dann werden wir zu der Eigenschaft einer oder eins. Und das nennt sich das Gebet in der Gemeinschaft, ausgerechnet in Beit Knesset, wo man zusammenkommt und die Seelen zusammenkommen. Und dann, das ist die Vollkommenheit des Gebets, eines Gebets. Fragen dazu, ja? Das heißt, wir müssen uns zuerst verbinden und dann beten für alle Freunde? Ja. Zuerst versuchen, sich zu verbinden und dann hast du etwas zu beten. Das heißt, wir verbinden uns und haben die Kraft vom Schöpfer. Ja, versucht euch zu verbinden. Und vielleicht klappt das nicht, aber das ist dann die Arbeit. Dankeschön.
Der kommt und sieht und kommt hier zum Kanal, der muss sich vorstellen, warum kann unser Gebet die Freunde nicht korrigieren? Rav sagt, nein, er kann das nicht. Er will, dass du alles in die Handlung bringst. Alles andere wirst du noch später verstehen. Moskau? Es gibt so einen Prozess der Analyse des Gebetes. Worüber muss ich beten? Mit welchen Worten? Vielleicht ist es wichtiger, wohin soll ich beten? Rav sagt, das Gebet ist die Arbeit in unserem Herzen. Das ist, was in deinem Herzen ist, darüber musst du beten. Das sind nicht einfach nur Worte, sondern das ist etwas Gefühltes in deinem Herzen. Mein Gebet, sagt der Schüler, das Gebet selber wird klar sein, wenn ich mich wende. Aber an wen muss ich mich wenden? Vielleicht ist das die Analyse dieses Gebets. Graf, man muss sich wenden zu der höheren Kraft, die alles erfüllt und alles führt. Das musst du dir vorstellen und du musst mit ihm den Kontakt finden. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Du musst stur sein. Und dann wird es schon klappen. Du wirst verstehen, dass diese Sturheit, diese geht aus deinem Egoismus, der auf deinem Weg steht, der erlaubt dir nicht, zu dem Erfolg zu kommen. Du musst dich wenden zum Schöpfer, du musst bitten, dass ein bisschen er dir hilft, dich zu überwinden und zu erheben über deinem Stolz. Du musst bitten und du wirst sehen, das wird helfen. Man kann nichts machen. Jetzt arbeiten wir noch so, wir alle befinden uns, jeder in seinem Sessel sozusagen.